Damit komme ich zum zweiten Teil meines Vortrags. Das ist die Frage, welche Faktoren soll man bei der Entscheidungsfindung darüber, ob man Organspender sein möchte oder nicht, in Betracht nehmen? Und welche Fragen sollte man sich stellen? Vielleicht soll ich damit anfangen, mehr zum Begriff Hirntod zu sagen. Hirntod ist jemand, bei dem keine Gehirnaktivität mehr festgestellt werden kann. Der Hirntod wird nach bestimmten Kriterien festgestellt. Kriterien, die von Ärzten festgelegt sind. Es sind deshalb medizinische Kriterien, nicht ethische oder religiöse Kriterien. Zu diesen Kriterien gehören übrigens nicht nur die Abwesenheit von feststellbarer Gehirnaktivität und die Irreversibilität des Gehirnschadens, sondern auch die Abwesenheit von jeder feststellbaren Schmerzempfindung. Ich sage feststellbare Schmerzempfindung, ich sage nicht die Abwesenheit von Schmerzempfindung. Und das Ausbleiben von dem natürlichen Atmungsdrang, wenn die künstliche Beatmung abgestellt wird. In den Zustand des Hirntodes wird jeder Mensch sterben, sobald die Herz-Lungen-Maschine abgestellt wird. Solange das aber nicht passiert, ist der Körper an sich eigentlich noch am Leben. Der Körper atmet, zwar künstlich, aber mit der gleichen Wirkung wie bei einer normalen Atmung. Das Herz schlägt, der Körper ist warm und manchmal bewegen sich die Körperglieder. Wenn man nicht wüsste, dass das Gehirn nicht mehr funktioniert, würde man vom Äußerlichen her keinen Zweifel daran haben, dass die Person noch am Leben ist. Dennoch wird die Person, wenn es um Organspende geht, von den Ärzten als gestorben betrachtet. Man spricht deshalb von Totenspende oder Leichenspende. Auch der Gesetzgeber spricht von Organspende nach dem Tod. Aber kann man wirklich von einem Toten oder einer Leiche reden, wenn der Körper an sich noch wie ein lebendiger Körper funktioniert? Wann ist man wirklich gestorben? Sind die ärztlichen Kriterien nicht zu eng? Untersuchungen haben gezeigt, dass der Körper bei Organentnahme oft Stresssymptome zeigt, wie eine plötzliche Steigerung des Blutdrucks, Ausstoß von Adrenalin im Blut, und sogar heftige Abwehrbewegungen. Kann man wirklich mit absoluter Sicherheit sagen, dass der Organspender nichts von der Organentnahme mitbekommt? Der Organspender kann nicht protestieren und kann es auch nicht nacherzählen. Die christlichen Kirchen akzeptieren den Hirntod als Grundlage für die Legitimation von Organspenden. Der christliche Moralphilosoph Hans Jonas hat diesen Akzeptanz in Frage gestellt. Er schreibt, die Grenzlinie zwischen Leben und Tod ist nicht mit Sicherheit bekannt und eine Definition kann Wissen nicht ersetzen. Der Verdacht ist nicht grundlos, dass der künstlich unterstützte Zustand des komatösen Patienten immer noch ein Restzustand vom Leben ist, wie er bis vor kurzem auch medizinisch allgemein angesehen wurde. Das heißt, es besteht Grund zum Zweifel daran, dass selbst ohne Gehirnfunktion der atmende Patient völlig tot ist. In dieser Lage unaufhebbaren Nichtwissens und vernünftigen Zweifels besteht die einzige richtige Maxime für das Handeln darin, dass der Seite vermutlichen Lebens nach der Seite vermutlichen Lebens hinüberzulehnen. Also bei Zweifel sollte man annehmen, da ist noch Leben. Es stellt zusätzlich in Frage, weshalb das Konzept des Hirntodes überhaupt entstanden ist und spricht die Vermutung aus, dass der Zweck dieses Konzepts nicht ist, den komatösen Patienten zu schützen, solange der Patient noch nicht hirntod ist, sollte man die Maschine nicht abschalten, sondern die Interessen der Ärzten an verfügbaren Organen zu dienen. Hirntod wird benutzt, um Organentnahme zu legitimieren. Die Arbeitsgruppe der Deutschen Buddhistischen Union fasst die Situation klar zusammen. Das Hirntodkriterium macht einen menschlichen Körper, bei dem essentielle vitale Funktionen noch vorhanden sind, zu einer Sache, die einer medizinischen Weiterverwertung zugeführt werden darf. Die Frage, ob die Einstufung als Sache objektiv gerechtfertigt ist, ob also zweifelsfrei davon ausgegangen werden kann, dass der Toderklärte als Person nicht mehr existiert und durch die Weiterverwertung seines Körpers keinen Schaden erleidet, ist jedoch nach wie vor für viele Menschen ungeklärt. Davon abgesehen sind hier natürlich auch Aspekte der Pietät und Würde im Umgang mit Toten und Sterbenden berührt. Aspekte, die in jeder Kultur ein Gradmesser sittlicher Reife sind. Und weiter, sinngemäß, die Definition des Hirntodes als Zeitpunkt des Todeseintritts ist eine zweckgerichtete Definition, bei der tendenziell Nützlichkeitserwägungen die entscheidende Rolle spielen, die nicht dem Sterbenden selbst, sondern anderen Zwecke dienen. Sicher ist eine solch formale Definition des Todeseintritts nicht rein willkürlich, doch täuscht sie eine Zäsur vor, die aus sich selbst heraus, jenseits der erwähnten Nützlichkeitserwägungen, nicht zwingend nachvollziehbar ist. Die Tatsache, dass bei Feststellung des Hirntodes der Sterbeprozess in ein nicht mehr umkehrbares Stadium eingetreten ist, darf nicht den Blick dafür verstellen, dass man es immer noch mit einem Sterbenden zu tun hat, der Anspruch auf Respektierung seiner Würde hat. Soweit die Arbeitsgruppe der Deutschen Buddhistischen Union. Wie stehen denn Buddhisten im Allgemeinen zu der Frage, ob der Hirntod eine Organentnahme legitimieren kann? Das ist nicht so einfach zu sagen, weil es viele buddhistische Richtungen gibt und eine einheitliche Meinung zu diesen Themen nicht existiert. Dies kommt zum Ausdruck in der Internetdiskussion zum Entwurf der Arbeitsgruppe der Deutschen Buddhistischen Union, wo sich sowohl Protagonisten der Organspende melden, als auch Buddhisten, die ernsthaft Zweifel dazu äußern. Insoweit buddhistische Gruppierungen sich überhaupt zum Thema Organspende äußern, gibt es jedenfalls ein breites Spektrum von Meinungen. Die individuelle Freiheit der Meinungsbildung, die der Buddhismus als Lehre befürwortet, lässt es auch nicht zu, dass eine buddhistische Organisation eine Meinung vertreten könnte, die für ihre Mitglieder bindend sein würde. Jeder Buddhist muss sich selbst mit dem Thema beschäftigen und seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Der Entwurf der Arbeitsgruppe der DBU erkennt diese Meinungsfreiheit voll an und versucht deshalb primär informierend zu sein und keine Empfehlungen abzugeben. Ich möchte mich bei diesem Ansatz anschließen und deshalb nur über meine persönliche Vorstellungen sprechen, ohne Empfehlungen abzugeben. Und ich möchte die relevante Fragen aufwerfen, die in der Meinungsbildung hilfreich sein können. In meiner persönlichen Auffassung werde ich nur gestorben sein, wenn mein Bewusstsein meinen Körper irreversibel verlassen hat. Meiner Meinung nach wird es frühestens der Fall sein, wenn nicht nur mein Gehirn nicht mehr funktioniert, sondern auch mein Herz schon länger nicht mehr schlägt, ich schon länger nicht mehr atme und mein Körper richtig abgekühlt ist. Wenn das stimmt und wenn ich mich für Organspende entscheiden würde, müsste ich jedenfalls akzeptieren, dass meine Organe entnommen werden, wenn ich noch nicht gestorben bin. Auch wenn mein Hirntod ein Zeichen dafür wäre, dass mein Bewusstsein meinen Körper schon verlassen hat, was ich nicht glaube, dann wäre es noch immer wahrscheinlich, dass mein Bewusstsein noch in der Nähe meines Körpers ist. Jeder empfindsame Mensch, der einen geraden verstorbenen Menschen erlebt hat, wird die Nähe des Bewusstseins der verstorbenen Person gespürt haben. Das würde bedeuten, dass ich, auch wenn ich schon gestorben wäre, dennoch die Organentnahme möglicherweise mitbekommen würde, mit allem Stress, die dazugehört. Wäre ich als Organspender dazu bereit? Das sind Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man überlegt, sich als Organspender zur Verfügung zu stellen. Für mich stellt sich auch die Frage, wissen die Ärzte wirklich, was sie tun, wenn sie einer hirntoten Person die Organe entnehmen? Haben Sie eine richtige Vorstellung davon, was ein Mensch ist, was einen Menschen ausmacht? sind manche Ärzte nicht wie Automechaniker, die, wenn ein Autoteil kaputt ist, zum Schrottplatz gehen und sich einen gebrauchten Ersatzteil holen. Ist der menschliche Körper ein Lagerplatz für Ersatzteile? Und was ist ein Organ? Ist es nur ein Körperteil, das man nach Belieben irgendwo anders einsetzen kann? Was bedeutet es, dass dieses Organ lebendig ist, wenn es transplantiert wird? Was ist Leben? Wissen die Ärzte das? Wissen wir das? Irgendwie scheinen Ärzte anzunehmen, dass wir uns in unserem Gehirn befinden. Also, wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert, werden wir als tot erklärt. Aber befinden wir uns bloß im Gehirn? Wie ist es mit dem Herzen? Befinden wir uns auch nicht in unserem Herzen? Wir fühlen doch mit unserem Herzen. Die Sprache bringt das zum Ausdruck. Wir sagen, er hat ein großes Herz. Sie ist mit dem ganzen Herzen dabei. Er hat nicht das Herz gebrochen. Herzliche Glückwünsche. Was wird da transplantiert, wenn man ein lebendiges Herz transplantiert? Nur ein Stück Fleisch? Oder ist mit diesem Herzen auch Bewusstsein verbunden? Wir wissen, dass der Körper und der Geist irgendwie miteinander verbunden sind. Aber wissen wir, wie das funktioniert? Ist der Geist mit dem ganzen Körper verbunden oder nur mit einem Teil des Körpers? Auch wir haben vielleicht die unbewusste Neigung, unseren Geist mit unserem Gehirn zu identifizieren. Stimmt das aber? Nehmen wir mal an, dass es bald möglich wäre, das Gehirn zu transplantieren. Wer ist dann die gestorbene Person und wer ist die überlebende Person? Gefühlsmäßig neigen wir eher dazu zu glauben, dass das Gehirn bestimmt dafür ist, wer überlebt. Das heißt, in diesem Fall würde der Organspender überleben, nicht der Organempfänger, weil das transplantierte Hirn des Organspenders als Sitz der Persönlichkeit wahrgenommen wird. Man müsste dann eigentlich sagen, dass der Körper transplantiert wird, nicht das Gehirn. Aber stimmt es, dass der Geist mit dem Gehirn verbunden ist? Wie gesagt, ist der Geist mindestens auch nicht mit dem Herzen verbunden? Wer ist denn dieser Organempfänger mit meinem Herzen? Ist er oder ist ich? Wer bin ich, wenn ich das Herz eines anderen Menschen trage? Bin ich noch wirklich 100% ich oder bin ich eine Art von unbequemer Mischung von zwei Personen? Eine 48-jährige Frau, die Herz und Lunge einer tödlich verunglückten Motorradfahrers erhielt, formuliert das Dilemma so. Manchmal fühlt es sich fast so an, als ob ich meinen Körper mit einer zweiten Seele teile. Sie ringt darum, mit der Veränderung ihres Wesens fertig zu werden. Eine Woche nach der Operation bekommt sie plötzlich Appetit auf Hühnerkeul und Bier, Dinge, die sie vorher nicht gemocht hat. Ihre Lieblingsfarbe wechselt von Rot zu Grün. Sie sagt, meine Persönlichkeit veränderte sich und wurde maskuliner. Ich war betroffen, dass es mir nicht mehr möglich war, wieder die gleiche Ebene der Spiritualität zu erlangen, die ich während meiner Krankheit erreicht hatte. Ich wollte unbedingt die Lehren, die ich damals erfahren hatte, in mir wachhalten. Vergebung, den tieferen Zugang zu mir selbst, das Gefühl der Gelassenheit und die Zuversicht, dass sich das Universum seiner Bestimmung gemäß entfaltet. Doch jetzt konnte ich fast körperlich spüren, wie die geistige Dimension sich mir immer mehr entzog. Könnte es vielleicht sein, dass wenn ich das Herz von meinem Nachbar kriege, ich mich dann in seine Frau verliebe oder vielleicht anfange sie zu hassen, je nachdem das Verhältnis meines Nachbars zu seiner Frau war? Solche Fragen klingen absurd, aber sind es eigentlich nicht. Es ist bekannt, dass Organempfänger nach einer Herztransplantation oft Persönlichkeitsänderungen und neue Verhaltensweisen aufzeigen. Der Herzempfänger hat zum Beispiel eine plötzliche Leidenschaft für Briefmarkensammeln oder eine unerklärliche Abneigung für Kaffee. Und diese neuen Verhaltensweisen können dann zu dem Herzspender zurückverfolgt werden. Wenn wir das Gehirn als Basis für unsere Persönlichkeit wahrnehmen und das Herz als Basis für unsere Gefühle und Motivation, wie ist es denn mit den anderen Organen in unserem Bauch? Erfahren wir viele von unseren stärksten Emotionen nicht im Bauch? Was passiert genau, wenn ein Leber oder eine Niere transplantiert wird? In der buddhistischen Tradition wird angenommen, dass der ganze Körper, jede lebendige Zelle, mit Bewusstsein besetzt ist, auch wenn wir uns das nicht bewusst sind. Als Buddhist muss ich deshalb davon ausgehen, dass wenn lebendige Organe aus meinem Körper herausgenommen werden, dass etwas mit meinem Bewusstsein tut, auch wenn ich hier tot bin. Eine Ausnahme ist vielleicht die Hornhauttransplantation, weil Hornhaut kein lebendiges Organ ist, sondern ein Gewebe, das bis zu 72 Stunden nach dem Körpertod noch transplantiert werden kann. Mit diesen Fragen und Überlegungen stelle ich natürlich die ganze Praxis von Organtransplantation in Frage. Das ist etwas, das die Ärzte und der Gesetzgeber nicht tun. Die bemühen sich bloß, mehrere potenzielle Organspender zu bekommen. Zu dieser Bemühung kann man aber ein paar kritische und unbequeme Fragen stellen. Zum Ersten, ist Organtransplantation wirklich das, was die Welt braucht? Klar, einzelne Menschen werden dann durch etwas länger leben können. Wenn man aber den ganzen Aufwand für Organtransplantation zu einer Bekämpfung von Alkoholmissbrauch und Zigarettenkonsumtion und zur Popularisierung von Vegetarismus einsetzen würde, würde das sehr viel mehr Menschen sehr viel länger gesundheitlich helfen. Das klingt vielleicht etwas utopisch, aber für mich spielt es eine Rolle bei der Frage, ob ich Organspender werden möchte und damit auch Organtransplantation befürworten möchte. Eine zweite unbequeme Frage. Wie sind die hohen Kosten der Organtransplantation mit dem Ruf um Ersparungen im Gesundheitswesen im Einklang zu bringen? Organtransplantationen sind sehr teuer und eine Zunahme der Organspenden würde die Krankenkassen sehr stark belasten. Auch die medizinische Begleitung eines Organempfängers ist sehr teuer. Ein Leberempfänger braucht Medikamente, wofür die Kosten monatlich 1.600 Euro betragen, und das lebenslang. Mit dem Geld für Organtransplantationen und die Folgekosten könnten viele Lücken in der Finanzierung der Kranken- und Altersversorgung geschlossen werden. Wäre es nicht besser, Geld in eine bessere Pflege in Altersheimen zu investieren, als in der Lebensverlängerung von einigen Menschen, die todkrank sind? Die Antwort für diese Frage findet sich vielleicht in der Feststellung, welche Instanzen, neben den Organempfänger natürlich, primär vom Organspenden profitieren. Das sind die Ärzte, die Krankenhäuser und die pharmazeutische Industrie. Und diese haben viel mehr Macht und Einfluss auf Regierungsebene als überarbeitete und unterbezahlte Kranken- und Altenpfleger. Potentielle Organspender sollen sich realisieren, dass man durch Organspenden nicht nur Lebensverlängerung an kranke Menschen spendet, sondern auch Kapital an eine gut organisierte Industrie, die damit Big Business macht. Diese Industrie macht natürlich gerne Werbung für sich. Werbung, die immer weniger humanitär und immer mehr wirtschaftlich inspiriert ist und dadurch mehr und mehr nach Propaganda riecht. Diese Propaganda hat seine Wirkung auf den Gesetzgeber und auf die Bevölkerung. Dies ist aber eine politische Diskussion, die vielleicht über mein Thema hinausgeht.